Geliebter und auferstandener Herr Jesus Christus, du bist jetzt da, hier mitten unter uns und wir leben davon, dass du da bist. Und ich flehe dich an jetzt, dass du diese Zeit nutzt, damit das kommt von dir, von deiner Ewigkeit herein in unser kleines, normales Leben. Wir brauchen so dringend, dass du redest, mitten hinein in unser Leben. Komm bitte und rede. Und wir möchten dich jetzt gerne ehren durch unsere Aufmerksamkeit und durch unsere Wissbegier. Komm bitte und rede. Amen. Wie wäre das? 5 Sekunden. 5 Sekunden Gott sehen. Wie wäre das? 5 Sekunden Gott selber sehen, so direkt Angesicht zu Angesicht, nicht nur drüber nachdenken, nicht nur irgendwie was hören, selber ihn sehen. Was würde sich verändern? Was würden wir wahrnehmen? Die Jungs hier vom, und Mädels vom theologischen Seminar, die haben schon gesagt, hey, ich glaube, das wäre vielleicht mein Freund, der wäre allmächtig oder der wäre der Größte. Wir möchten mit euch gemeinsam über das ganze Wochenende darüber nachdenken, wie ist das? Wie ist Gott? Wie ist Gott der Vater? Wie ist Gott der Sohn? Wie ist Gott der Heilige Geist? Wie ist Gott überhaupt? Also heute bleiben wir bei, wie ist Gott überhaupt? Wie ist der so? Kann man das irgendwie greifen? Es gibt so ein paar Menschen in der Bibel, die werden beschrieben, die haben eine ganz spezielle Gottesoffenbarung. Die haben so eine ganz spezielle Gottesbegegnung und mit dem Moment, da flasht sie total und alles ist anders. Alles ist anders. Es gibt so ein paar unterschiedliche Personen, gar nicht so viele. Kommt nicht so oft vor in der Bibel, dass Gott so greifbar plötzlich vor einem steht. So ein paar wenige gibt es und eine ganz besonders schräge Geschichte, aber sowas von abgefahren schräg, die möchte ich mit euch heute angucken. Totale abgefahrene Geschichte. Und zwar aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32. Ich lese es euch vor. Erstes Buch Mose, Kapitel 32, ab Vers 23. Schräge Gottesbegegnung. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jabbok-Fluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabbok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf seine Hüftgelenk, sodass er es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann, von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Phnuel, Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Phnuel verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Bis heute essen die Israeliten nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Eine abgefahrene Geschichte. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Freund von Jakob. Ich glaube, wir werden keine dicken Kumpels mehr, so wir zwei. Ich finde den echt, das ist so ein Assi. echt so ein hinterfotziger Schisser und immer so ein Muttersöhnchen und so. Und immer irgendwie kuschelt er sich so rum und findet so seine Wege. Und was ich total am meisten ätzend finde, ist, dass er damit durchkommt. So ätzend, der kommt immer mit seinen scheiß Gemeinheiten und mit seinem Rumschlängeln, da kommt er irgendwie durch. Das nervt. Und umso mehr genieße ich diese Szene. Denn jetzt sitzt er richtig in der, jetzt sitzt er richtig in der Tinte. Also der muss zurück, der muss weg von dem Laban und der kommt von hinten und sagt, ey, wehe, du gehst wieder einen Schritt zurück zu mir. Du hast mir meine ganze Herde streitig gemacht und so. Du hast mir alle möglichen Besitz weggenommen. Ich will dich nie mehr hier sehen. Und wehe, du kommst wieder einen Meter nach hinten. Hinten geht nicht mehr zurück. Sonst, der Laban hat ihn gefressen, genauso wie ich auch. Also nicht mehr nach hinten. Und vorne wartet sein Bruder. Der Bruder, dem er den Segen geklaut hat, der kommt mit 400 Mann und der hat die gleiche Meinung wie ich über Jakob. Der findet ihn auch assi. Der kommt also mit 400 Mann und Jakob sitzt hier dazwischen und kriegt richtig Schiss. Und ich genieße das. Ich genieße den Moment. Jakob, das hast du verdient. Endlich geht's dir an den Kragen. Also er weiß nicht wohin und so, jetzt denkt er sich manches aus, wie könnte ich es machen, ich könnte besänftigende Geschenke vorschicken, ich könnte also erstmal zwei Gruppen bilden, die eine geht darum und die andere geht darum, dann geht vielleicht nur die Hälfte drauf und schickt er seine Frau, Nebenfrau und alle schickt er vor und er bleibt alleine, Schisser natürlich, er bleibt allein zurück. Die anderen schickt er schon mal vor und ich gucke so und denke, das gefällt mir. Es gefällt mir, wie du in der Tinte sitzt. Und während ich das so das genieße und Jakob fängt an zu schwitzen und wird durcheinander, jetzt wird's richtig schräg. Also jetzt wird's richtig schräg, die Story. Ich weiß nicht, ob ihr Helge Schneider mögt. Mag jemand von euch Helge Schneider? Ich liebe, zwei, drei Hände gehen hoch. Zwei, drei Hände gehen hoch. Ich finde das eine Helge Schneider-Szene. Wenn ihr Helge Schneider-Filme kennt, da gibt's sowieso relativ wenig Handlung drin. Die wenige Handlung, die es gibt, die wird oftmals völlig skurril unterbrochen durch irgendwas. Kommt irgendjemand rein, der Helge oder so, und spielt Gitarre. Mitten rein und denkst, what? Was ist das denn? Und ganz ähnlich ist es hier. Was ist das? Kommt mitten hinein in diese Szene ein Mann in der Nacht und kämpft mit ihm die ganze Nacht. Was schräg. Und seltsam ist es auch, dass der sich, wenn man weiterliest, im Verlauf des Gesprächs, man merkt, das ist Gott. Und noch schräger, der wird besiegt. Und total schräg, der segnet, spricht Gutes zu und geht wieder und Jakob hinkt. Also irgendwie eine schräge Story, ich krieg's auch nicht. Ich habe die bis heute nicht verstanden. Ich habe da total viele Fragen. Ich krieg's nicht richtig hin. Aber ich habe darin so ein kleines Muster entdeckt. Ein Muster entdeckt, wonach auch andere Gottesbegegnungen in der Bibel ablaufen. Seien sie schräg oder vielleicht auch gar nicht so schräg, aber so ein Muster, das geht irgendwie immer so ab. Wenn Menschen Gott begegnen, in besonders heiligen Momenten, dann kann man da so, ich finde, so drei Dinge sehen, die immer passieren. Und das zeigt uns etwas von dem, wie Gott ist. Das Erste, was ich entdecke bei diesen unterschiedlichen Gottesbegegnungen, sei es hier bei Jakob, sei es bei Mose, sei es bei Jesaja oder Petrus oder Johannes auf Patmos, auch bei diesen unterschiedlichen Begegnungen, wo Menschen Gott begegnen, ist das Erste, was ich sehe, den zieht so dermaßen den Boden unter den Füßen weg, ist der Hammer. Die fangen an zu zittern. Und die kriegen gar nichts mehr richtig gebacken. Es ist total erschreckend, was passiert jetzt hier? Bei Jakob kommt Gott als ein Angreifer, als ein Gegner, der kämpft mit ihm, der mit ihm ringt. Als Mose diese Gottesbegegnung hat, wir hatten es vorher im Anspiel mit diesem brennenden Busch, da ist er erstmal so, der guckt so und ist ganz neugierig und so, halt! Nicht weiter. Heiliges Land. Stopp. Mose, Schuhe aus. Heiliges Land. Als Jesaja, Prophet im Alten Testament, in den Himmel entrückt wird, in den Thronsaal Gottes kommt, da sieht er erstmal die Engel, sündlose Wesen. Die passen ganz gut zu Gott. Sündlose Wesen, aber was machen die? Die nehmen ihre Flügel, halten ihre Augen zu und sagen, diese Schönheit, diese Herrlichkeit, diese Perfektion, die kann ich eigentlich nicht ertragen, sagen selbst die sündlosen Engel, halten die Augen zu und sagen nur, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und was sagt Jesaja? Jesaja, ein Mann von geistlichem Format. Während das ganze Volk untreu ist, ist er einer der wenigen, die an Gott treu festhalten. Der hätte sich was einbilden können auf sein geistliches Format. Der ist in den Thronsaal Gottes entrückt. Was sagt er? Weh mir. Ich vergehe. Ich bin ein Mensch von Unreinheit. Ich passe hier nicht hin. Überhaupt nicht. Es ist nicht mein Ort hier. Du bist heilig. Ich bin ein Mensch von Unreinheit. Es ist nicht mein Ort. Es ist nicht mein Ort. Ich sehe ein Muster, dass Menschen, die eine ganz besondere Begegnung mit Gott haben, dass denen den Boden erstmal unter den Füßen wegzieht. Die erste Reaktion ist tiefe, tiefe Gottesfurcht. Tiefe Gottesfurcht. Und das zieht sich als ein roter Faden durch die ganze Bibel durch, dass das immer wieder klar gemacht wird, immer wieder deutlich gemacht wird. Wenn du irgendwas checken willst von Gott, wenn du irgendwas, alles, was du von Gott wissen kannst, fängt an einem Punkt an. Und das ist Gottesfurcht. Die Gottesfurcht ist der Anfang von aller Weisheit, der Anfang von allem, was du von Gott wissen kannst. In dem Jakobusbrief, im Neuen Testament übrigens, wird das auch so deutlich gemacht. Das heißt eigentlich letztlich, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt einerseits die Dummköpfe, die überhaupt gar nichts checken, was wirklich wesentlich ist. Und es gibt auf der anderen Seite die Gott fürchten. Jetzt habe ich manchmal schon immer wieder Predigten gehört und ich versuche es manchmal selber aufzuziehen, so, weil das mich entspannt. Dann heißt es dann, wenn von Gottesfurcht die Rede ist, so ist so ein Thema, was jetzt nicht so super beliebt ist in Predigten. Aber wenn es dann mal zum Thema gemacht wird, dann klingt das eher so, also die Gottesfurcht zum Beispiel ist der Anfang von aller Kenntnis, aber bleib locker, entspann dich. Es geht nicht wirklich um Gottesfurcht, sondern es geht mehr so um Respekt. Das ist mehr so ein Respektding. Nicht Furcht im Sinne von Erzittern oder so, sondern eher so Respekt. Das Blöde ist nur, dass die hebräische Sprache ganz klar differenziert. Da gibt es nämlich ein Wort für Furcht und Zittern und Erschrecken. Und es gibt ein Wort für Respekt und Achtung. Das heißt Kadat, Ehren, Respektieren. Und dann gibt es das andere Wort, das heißt Jira. Und das ist Erzittern, Erschrecken. Und genau das wird benutzt im Alten Testament, wenn es zum Beispiel in Psalm 111 heißt, warum habt Furcht vor dem Herrn, denn das ist der Anfang von Weisheit. Oder in Jeremia 5, da heißt es, habt ihr keine Achtung vor dem lebendigen Gott, dass er nicht in seiner Gegenwart erzittert? Habt ihr gar keine Achtung? Und ich sehe das auch nicht, ehrlich gesagt, wenn ich diese Gottesbegegnungen sehe, dann ist es nicht so ein Ding von Respekt, habe ich so das Gefühl. Also wenn Jesaja in den Himmel entrückt wird und er ist mitten im Thronsaal Gottes, dann, dass er so dasteht und sagt, Respekt, Gott. Du bist echt ein zu respektierender Gott. Hut ab. Jesaja sagt, weh mir, ich vergehe. Hier gehöre ich nicht hin. Das ist nicht mein Ort. Du bist schön, du bist heilig, du bist perfekt. Und ich bin ein Mensch von Unreinheit. Es ist auch nicht das, was ich sehe, was Hiob sagt. Hiob sagt nicht, als ihm vorgestellt wird, was Gott alles geschaffen hat. Respekt. Respekt, was bist du für ein großer Gott? Der sagt, der Heilige hat gehandelt. Der Heilige hat gehandelt und er hat mich ins Zittern versetzt. Der Allmächtige hat mich erschreckt. Es ist auch nicht das, was ich bei Johannes sehe. Johannes, der war ja so dicke mit Jesus, der saß an seiner Brust. Der war so dicke mit Jesus, der war bei diesem letzten Abendmahl ganz nah an ihm, der war bei der Gefangennahme, der war bei der Kreuzigung. Einziger, der bei der Kreuzigung dabei war, der war bei der Auferstehung, der war der dickste von allen. Ganz nah an Jesus dran. Und als er Jesus, als den Auferstandenen plötzlich eine Begegnung hat mit ihm auf der Insel Patmos, also viele Jahre später, da sieht er Jesus, dreht sich um. Und was macht er? Er fällt wie tot auf die Füße. Er fällt wie tot auf seine Füße. Er ist nicht Respekt, Jesus. Du hast dich ganz gut gemacht. Vorher noch so durchschnittlich, jetzt so Hut ab. Nein. Er fällt auf seine Füße wie tot. Das ist eine seltsame Selbstsicherheit, die ich so habe, wenn ich mit Gott umgehe irgendwie und die ich manchmal auch bei anderen entdecke. So, das waren vielleicht die. Ich bin darüber hinaus. Ich bin so dicke mit Gott. Ich bin auf du und so total. Wir sind so eng miteinander, es ist voll gut. Die damals, die sind ja zittert oder so, aber ich bin ja eng. Hey, kann das sein, dass wenn ich in so einer Selbstsicherheit von Gott rede, kann das sein, dass ich mit meinen eigenen Gottesbildern zu tun habe, viel mehr, also mit diesen selbstgestrickten, weichgespülten, liebevoll netten Dingen, anstatt mit dem Gott, der wahr ist, real, heilig, ehrfurchtsgebietend. 5 Sekunden Gott sehen. Und ganz sicher, ich werde Gott fürchten. Ganz sicher, jeder von uns wird Ehrfurcht haben vor Gott. In dem Moment, wo wir Gott sehen. Wir gehen auf die Knie und sagen, es ist keiner so heilig wie du. Niemand ist so wie du. Aber da ist noch was anderes, was Zweites, Überraschendes, was ich als Muster entdecke in diesen unterschiedlichen Begegnungen, die Gott mit Menschen hat. Und ein zweites Muster. Da ist zum Beispiel bei Jakob, bei dieser schrägen Geschichte, die wir haben, da kommt Gott erstmal als Angreifer, der ihn bekämpft. Und die ringen miteinander. Und das Seltsame ist, der lässt sich besiegen. Gott lässt sich besiegen. Und ich lehne mich jetzt mal theologisch aus dem Fenster und wage eine gewagte These. Ich vermute, Gott hätte die Kraft gehabt, zu gewinnen. Ich vermute, Gott hätte gewinnen können. Aber was er macht ist, dass er auf Jakob-Ebene runtergeht und mit Jakob auf seinem Ding, er ist sowieso immer so Rumkämpfer, auf seiner Ebene ihn trifft und mit ihm kämpft und sich besiegen lässt und segnet. Oder anderes Beispiel. Johannes, wir hatten es von ihm. Er sieht auf der Insel Patmos, er sieht Jesus, fällt wie tot auf die Füße. Was macht Jesus? Der Ehrfurchtsgebietende, der durch seine ganze Entscheidung klar macht, vor mir musst du auf die Knie gehen. denn ich bin ehrfurchtsgebietend. Dieser Jesus geht runter zu Johannes, legt seine Hand auf seine Schulter und sagt: Johannes, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin jetzt da. Ich bin da für dich. Oder andere Szene. Nochmal Mose zu diesem brennenden Dornbusch. Wir hatten es vorher in diesem geilen Anspiel. Erstmal so: Heiliges Land, zieh deine Schuhe aus. Hier ist heiliger Boden. Ehrfurchtsgebietend. Und dann tritt Mose näher, sie reden miteinander: Ich habe einen Auftrag für dich. Mose fragt: Wer bist denn du überhaupt? Ich bin der Gott, der auf der Seite der Unterdrückten steht. Ich höre den Schrei der Unterdrückten. Ja, aber wie ist dein Name? Wer bist du im tiefsten Wesenskern? Wie ist dein Name? Und Gott könnte sagen: Mein Name. Ich könnte heißen: Ich bin Gott der Allmächtige. Oder ich könnte sagen: Ich bin Gott der Ewige. Oder ich könnte auch sagen: Ich bin Gott der Ehrfurchtsgebietende. Ja, das könnte ich sagen. Aber ich habe einen besseren Namen für mich. Ich habe einen besseren Namen, der meinen Wesenskern noch besser auf den Punkt bringt. Mein Name soll zutiefst mein Wesen beschreiben. Und mein Name ist: Ich bin Jahwe. Und Jahwe heißt: Mein Name ist es, dass ich sage: Ich bin für dich da. Das ist mein Name. Ich bin für dich da. Das beschreibt mich am allerbesten. Vorher haben wir gehört: Ich bin der ich bin, ich bin der ich sein, ich werde sein, der ich sein will. Nein, das glaube ich nicht, ist die richtige Übersetzung für Jahwe, sondern die richtige Übersetzung für Jahwe ist schlicht das: Ich bin für dich da. Wer da die grammatikalische, vom Hebräischen grammatikalische Erklärung haben will, kann auf mich zukommen. Da geht es um transitive und intransitive Verben. Führt zu weit. Aber wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Glaubt mir so lange, für den nächsten Moment, das ist genau der Inbegriff des Wesens Gottes. Und das heißt Jahwe: Ich bin für dich da. Das ist mein Name. Und das ist das häufigste Wort in der ganzen Bibel: Jahwe. 6.828 Mal in der Bibel kommt Jahwe vor. Immer 6.828 Mal: Ich bin für dich da, 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 ich bin für dich da. Checkst du es nicht? Es ist mein Wesen. Es ist meine Art. Ich bin für dich da. Der Ich bin für dich da spricht, der Ich bin für dich da macht das, der Ich bin für dich da befiehlt, der Ich bin für dich da macht das. Das ist mein Wesen. Ich bin für dich da. Was wäre das stark? Was wäre das stark, wenn dieser lebendige Gott, der jetzt auch da ist, dir das irgendwie vermitteln könnte? Er sagt: Das gilt auch jetzt. Ich sehe dich. Ich sehe dich mit dem, was du mitgebracht hast. Mit deiner Überforderung, mit deinem Scheitern, oder mit deinen Glücksgefühlen oder mit dem Riesenberg, der vor dir steht. Ich sehe dich. Und ich möchte dir gerne in Erinnerung rufen, wer ich zutiefst bin. Ich bin für dich da. Das ist mein Name. Das ist mein Wesen. Und das gilt dir. Ich bin für dich da. Du bist überfordert? Ich bin für dich da. Es ist ein Riesenberg vor dir? Ich bin für dich da. Du kommst mit einer dunklen Vergangenheit, was keiner hier wissen darf? Ich kenn's. Und ich sag dir: Ich bin für dich da. Du hast es verbockt in den zwischenmenschlichen Beziehungen, ist was kaputt gegangen? Ich sag dir: Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Das ist mein Wesen. 5 Sekunden Gott sehen. 5 Sekunden Gott sehen. Ich werde Gott sehen. Ich werde vor Ehrfurcht erzittern. Nur du bist heilig. Aber er wird sich mir zuwenden in diesen 5 Sekunden. Er wird seine Hand auf meine Schulter legen und sagen, fürchte dich nicht. Angst wird für mich nach diesen 5 Sekunden nie mehr ein Thema sein. Nie mehr. Weder Angst vor Gott, noch Angst vor irgendetwas anderes in dieser Welt. Angst wird nie mehr ein Thema sein. Ehrfurcht ja, aber Angst nicht. Und noch ein drittes möchte ich noch sagen, was ich entdecke in diesen unterschiedlichen Begegnungen mit Gott, so ein Muster, was ich durchziehe. Das erste ist Ehrfurcht, das zweite ist, Gott spricht seine ganze Zuwendung mir zu. Und das dritte ist, als Jakob so kämpft, und die ringen miteinander, die ganze Nacht ringen sie miteinander, und dann kommt dieser seltsame Moment, wo der Kämpfer Gott selber sagt, wie ist denn dein Name? Mein Name ist Jakob. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und damit sagt er, ich möchte dir eine ganz neue Identität geben. Ich gebe dir ein neues Leben. Vorher warst du Jakob, der Fersenhalter. Du hast dein lästiges Ding immer gemacht. Du hast dein eigenes Ding durchgezogen, wie du es wolltest. Das war dein Lebensprogramm. Du machst dein Ding. Jakob, dafür steht Jakob. Ich möchte dich gerne Israel nennen. Israel heißt, Gott streitet. Gott streitet für dich. Gott streitet für dich. Und das soll jetzt das große Thema deines Lebens werden. Nicht mehr, du kämpfst selber um deine Ziele, um das, was du erreichen willst, sondern ich möchte dir ein neues Lebensthema geben, nämlich, dass ich für dich streite, dass ich dir vorangehe und dass es in deinem Leben um mich geht. Ich gebe dir eine neue Überschrift. Jakob kriegt eine neue Identität, eine ganz neue Identität. Und er wird neu, total neu. 5 Sekunden Gott sehen. 5 Sekunden Gott sehen. Und ich werde vor Ehrfurcht vor diesem heiligen Gott erzittern. Aber ich erlebe, wie er sich mir freundlich zuwendet und sagt, fürchte dich nicht, Angst wird kein Thema mehr sein. Und mein Leben wird total neu. 5 Sekunden Gott sehen und ich merke, nein. Ich kann mich nicht mehr um mich selber drehen. Nein, das geht nicht mehr, dass ich mein eigenes Programm fahre. Nein, das ist überhaupt nicht mehr logisch. Es geht um dich, Gott. Du streitest für mich. Es geht um dich, in allem nur um dich. Und damit du mich daran erinnerst, soll es mir recht sein, wenn es du mir auf die Hüfte gibst. So hat es bei Jakob gemacht. Eins auf die Hüfte geschlagen, Jakob hinkt sein Leben lang, um immer wieder erinnert zu werden daran, nein, ich mache nicht mein eigenes Ding. Es geht um dich, Gott. Es geht um dich, Gott. Und wenn du mir dafür auf die Hüfte schlägst als Erinnerung, dann soll das mir recht sein. Siegfried Kettling hat mal gesagt, das Echtheitszeichen eines Christen ist es, was? Dass er hinkt. Das Echtheitszeichen eines Christes ist es, dass er hinkt. Weil Gott ihm auf die Hüfte geschlagen hat, um ihn zu erinnern. Es geht nicht um deine Kraft, es geht nicht um das, was du hinkriegst, es geht um das, was Gott durch dich und für dich und mit dir machen will in dieser Welt. Das ist deine neue Identität. 5 Sekunden Gott sehen und alles ist neu. Alles ist neu. Ein bisschen fühle ich mich gerade manchmal so wie der Jakob. Dass mir Gott als so ein Angreifer entgegenkommt und mit mir kämpft. Da geht es um das, was ich mache zum Beispiel, da geht es um Predigen und so. Und da geht es um Lebenskonzept und ich genieße das total, was ich machen darf. Und trotzdem gibt es da viele Faktoren, die irgendwie da viel durcheinander bringen. Und ich habe immer gedacht, ja, das ist das Umfeld, das sind die anderen oder das ist Anfechtung, aber ich glaube, nein, das ist Das ist auch Gott, der sich da mir entgegenstellt und mit mir ringt und mit mir kämpft. Und das erschreckt mich. Und wir sind da mittendrin und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Keine Ahnung. Ich kämpfe und zitter und weiß nicht, wie es ausgeht. Das macht mir manchmal auch Sorge und Angst. Aber ich weiß eins. Eins weiß ich sehr gut. Der, obwohl alles ungewiss ist, aber der, mit dem ich da kämpfe, das ist gleichzeitig der, der zu mir sagt und immer wieder neu zu mir sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Fürchte dich nicht, denn mein Name ist, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Und deswegen antworte ich wie Jakob, trotzig und sag, ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und ich lade euch ein. Vielleicht kann das auch dein Ding werden. Bei allem, wo du vielleicht Gott nicht verstehst, was seltsam für dich ist oder was gerade dich verwirrt, dass du dich einklingst in dieses Gebet und sagst, Gott, du bist der, der zu mir sagt, fürchte dich nicht und ich brauche dein fürchte dich nicht. Ich brauche dein fürchte dich nicht jetzt. Und ich brauche, dass du für mich bist und dass du nicht weggehst. Deswegen sagen wir wie Jakob, ich lass dich nicht. Ich lass dich nicht, bis du mich segnest. Ich möchte mit Jesus reden. Genauso wollen wir es tun. Meine Güte, in vielen Punkten verstehe ich dich nicht. Und manchmal schon hast du mich erschreckt. Und gleichzeitig habe ich schon hundert- und tausendfach erlebt, wie du der bist, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin für dich. Deswegen möchte ich das gerne so machen wie Jakob und ich wünsche mir, dass das hier jeder in diesem Zelt so macht, sich zu klammern an dich, zu sagen, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Amen.